Diese Folge wird präsentiert von der ÖVB. Wenn dir Leistung und Komfort wichtig sind, dann sind unsere Kfz-Tarife genau richtig für dich. Zum Beispiel mit bis zu 30% Rabatt für unter 30-Jährige. Mehr unter www.övb.de/auto.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Thomas Hammerdenk. Bin Bremer, gebürtiger Bremer, wohne in Bremen. Bin Inhaber und auch gleichzeitig Chef der Firmengruppe Hansaflex. Und mache das in zweiter Generation. Mein Vater hat das gegründet, auch hier in Bremen. Und bin froh, dass es auch eine dritte Generation gibt. Meine Tochter, die Alina, die das in dritter Generation dann weiterführen wird. Und von der Garage, wo mein Vater angefangen ist, das ist mittlerweile ja, ein Global Player geworden. Eine große Firma weltweit. Und wir beschäftigen uns mit Hydraulik, alles rund um die Fluidtechnik. Ja, das zu meiner Person. Ich bin 60 Jahre alt, genauso wie die Firma. Der Name Hansaflex, der kam zwar später, aber mein Vater, der hat 1962 sich selbstständig gemacht und Gewerbe angemeldet. Und das nehmen wir so als Start.
Ist das Zufall, dass es genau das gleiche Alter ist? Oder hat das etwas auch in gewisser Weise mit Ihnen zu tun, dass es genau das Jahr war, in dem gegründet wurde?
Ja, ich konnte ja nichts dafür, wenn ich geboren wurde. Da konnte ich ja noch nicht mitbestimmen. Also insofern war das sicherlich Zufall. Ja.
Sie haben kurz schon angerissen, was genau Hansaflex macht. Können Sie da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also,
ja, sicher kann ich ein bisschen erzählen über die Firma, gerne. Wir beschäftigen uns mit Hydraulik, Fluidtechnik. Das ist also Kraftübertragung durch Öl, durch Flüssigkeiten. Und das sieht man heute bei jeder Baumaschine. Diese schwarzen langen Dinger, das sind die Hydraulikschläuche. Damit sind wir angefangen. Und dann geht es hier links und rechts weiter. Irgendwo ist ein Tank, da kommt das Öl her. Da gibt es eine Pumpe. Und dann gibt es am anderen Ende einen Verbraucher. Das kann ein Zylinder sein oder ähnliches, ein Motor. Und all das, was dazwischen ist, alles das machen wir mittlerweile. Wir sind sehr stark im Ersatzteilbedarf. Wir haben über 400 Niederlassungen weltweit, wo die Menschen an den Tresen kommen, mit einem kaputten Schlauch meistens oder anderen Teilen und wir das reparieren oder ersetzen, neu machen. Wir haben mittlerweile eine Flotte von über 300 Fahrzeugen, die dann zum Kunden fahren. Das ist ein Trend, der wird immer mehr, immer stärker. Und dann fahren wir mit der rollenden Werkstatt praktisch zum Kunden. Aber wir bauen auch ganze Hydraulikaggregate, ganze Maschinenparks. Wir warten, wir setzen in Stand. Wir liefern in die großen Stile in die Erstausrüstung, also in die Hersteller zum Beispiel von Bagger und Baumaschinen, Landmaschinen. Und neben Schläuchen gibt es dann noch Rohre, Rohrleitungen, Rohrverbindungen und alles, was dazwischen ist.
Ist das ein B2B-Geschäft vor allem? Oder,
das ist ein B2B-Geschäft. Wir haben natürlich einzelne, ich sag mal so Hobbybastler. Die kommen dann meistens Samstagvormittags, wollen den Holzspalter bauen oder irgendwie sowas. Ja, da machen wir auch. Landwirte kommen natürlich auch. Kann man auch schon so. Ist aber ein klassisches B2B-Geschäft, ja.
Okay, das heißt, es ist selten, dass einfach ein Schlauch gekauft wird, sondern immer in größeren Mengen? Oder fertigen Sie auch Spezialschläuche an, die dann verkauft werden?
Alles. Oder? Also ich sag mal, der Landwirt oder der Bauunternehmer, dem nun ein Schlauch kaputt gegangen ist, der kauft einen Schlauch. Große Stückzahl wird da produziert, wo es in die Produktion geht, in die Erstausrüstung. Ja, und da haben wir ganz große, da haben wir aber auch ganz kleine. Es gibt Maschinenbauer, die brauchen vielleicht nur eine Maschine im Jahr. Da liefern wir genauso gerne. Eigentlich noch viel lieber als zu den ganz großen, weil bei den großen ist die Marge natürlich meist nicht so interessant. Und wir wollen auch nicht in so eine Abhängigkeit von ein, zwei Großkunden geraten. Die sind wir weit von entfernt zum Glück. Das ist einfach gesünder aufgestellt, gerade in Zeiten solcher Krise. Da kann man froh sein, dass man also viele Branchen beliefert, viele Kunden hat, viele kleine Kunden hat. Dann kann man beruhigter schlafen.
Wie viel Geld muss ich denn dann mitbringen, mindestens um irgendeinen Schlauch bei Ihnen kaufen zu
können? Ihnen würde ich einen schenken, aber ein Preis für den Hydraulikschlauch, der kann vielleicht 10, 15 Euro kosten. Das kann aber auch wenn es denn um Edelstahlanschlüsse geht und Spezialschläuche und lang ist und Kohldrücke ab kann, dann können da auch mal so 2.000, 3.000 Euro rauskommen. Also in dieser Range bewegt sich so ein Hydraulikschlauch.
Sie nehmen mir schon meine nächste Frage fast vorweg. Wissen Sie noch, was der teuerste Schlauch ist, den Sie je verkauft haben?
Nee, das weiß ich nicht. Das ist eine interessante Aufgabe für unsere IT, das rauszukriegen. Ja.
Das in der Tat. Und für den zweiten Teil frage ich Sie nochmal. Eben als Sie sich vorgestellt haben, es klang so, als wären Sie stolzer Bremer, irgendwie Können Sie sich mit der Stadt sehr gut identifizieren oder liege ich da
Also ich
falsch?
kann mich schon identifizieren mit Bremen. Ja, ich bin Bremer, werde auch Bremer bleiben, bin hier aufgewachsen. Ich fühle mich wohl in der Stadt. Natürlich gibt es auch Nachteile. Also gerade wenn ich bei uns, wir sitzen am Industriegebiet Bremer Kreuz. Seit 30 Jahren wird über die Verkehrsanbindung mit Niedersachsen gestritten hin und her. Das ist ein leidiges Thema. Ein leidiges Thema. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Finanzämter in anderen Bundesländern teilweise etwas unternehmerfreundlicher sind
Ja.
und nicht so pingelig. Ja.
Inwiefern, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ach, das ging vor ungefähr 20 Jahren mal um die Lagebewertung. Da war mein Vater noch aktiv. Und wir haben immer möglichst viel abgewertet, weil die Schläuche auch nicht ewig gelagert werden können. Da muss man auch schon mal was wegschmeißen. Und wir mussten nach einer Prüfung vom Finanzamt unheimlich viel aufwerten, das heißt unheimlich versteuern. Es mussten mehrere Millionen nachgezahlt werden an Steuern. Und mein Vater war entsetzt und daraufhin hat er alles, was nicht Hansaflex war, also andere Gesellschaften, Grundstücksgesellschaft und so weiter, hat er alles nach Niedersachsen verlegt. Ja, aus Protest. Aus Protest. So weit gehe ich nicht, nein, also, das
Okay.
nicht, aber. Es ist schon eine gewisse Bürokratie und Schwerfälligkeit hier in Bremen feststellbar. Wir warten zum Beispiel seit über einem Jahr auf einen Bauantrag, den ich gar nicht gestellt hätte. Ja, aber ich gesagt, wir bauen nicht groß um, da kommen die Regale raus und ein paar Maschinen und Büros rein. Dann sagt der Architekt, brauchen wir einen Bauantrag, anderthalb Jahre schon. Und das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel, weil das kostet Geld und viel Geld.
Das heißt, Sie identifizieren sich auf der einen Seite mit Bremen, gucken aber auch kritisch auf die Sachen, die nicht so gut laufen.
Zwangsläufig, ja. Das ist so.
Aber nach Niedersachsen, zu gehen, auch mit
Ist keine
Hansaflex, war
Alternative.
keine
Nein, wir haben jetzt
Alternative.
gerade in Bremen neu gebaut, erheblich investiert. Die größte Investition, die einzige Investition, die wir hier hatten. Ein großes Schlauchlager. Und wir bleiben in Bremen, das ist sicher.
Hansaflex gehört hier irgendwie auch ein bisschen zu Bremen, würde ich mal behaupten. Wie schätzen Sie das ein? Woher kommt das?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht so den Blick von außen auf das Unternehmen, wie es andere haben.
Hatten Sie ja noch nie so
Habe ich
richtig.
noch nie so richtig. Und von innen sieht immer alles anders aus als von außen. Aber der Name Hansa, klar, der spricht sicherlich dafür. Wir engagieren uns ja auch, uns immer engagiert in sozialen Dingen und unterstützen Werder auch ein bisschen. Und vielleicht kommt das daher. Ja.
Gehört das irgendwie zu so einem richtig guten Bremer Unternehmen mit dazu, sich mit Werder zu identifizieren und irgendwie da auch zu engagieren?
Man sollte sich schon für Fußball interessieren, sonst macht das keinen Sinn. Ja. Aber ich denke schon, Werder, wir sind ja weltweit tätig als Hansaflex. Und ich bin sehr auch gerade in Asien sehr, sehr häufig auf Werder angesprochen worden. Ja.
Ich auch überall, wo ich irgendwie auf der Welt, vor allem in Europa bin ich unterwegs, aber wenn ich da unterwegs bin, das Erste, was einem zu Bremen einfällt, ist irgendwie
Werder und die
Werder.
Stadtmusikanten, das ist so
Okay,
die
die
beiden Highlights.
Stadtmusikanten, die sind in Asien vielleicht auch noch ein bisschen weiter
Ja.
verbreitet, da irgendwie erzählt man sich ja bis dahin das Märchen. Ist denn Sponsoring generell irgendwie ein Instrument, was Hansaflex viel nutzt, um
Ach,
auch
ich würde
als.
das gar nicht als Instrument sehen. Also unsere Marketingabteilung, die wird sicherlich sagen oder Ihnen recht geben. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man als Unternehmer auch eine soziale Verantwortung hat und wenn man Geld verdient, auch wieder was zurückgibt. Und seit vielen Jahren unterstützen wir Sportvereine, Trikotsätze für Jugend, Kindermannschaften. Wir haben jedes Jahr, fragen wir unsere Kunden, welche Projekte wir fördern sollen. Wir schlagen bestimmte Projekte vor und die stimmen dann ab. Und dann gibt es da auch, ich weiß gar nicht, ja, 50, 30, 20.000 Euro Unterstützung. Solche Sachen machen wir. Auch international. Wir haben eigentlich jedes Jahr ein Land, wo wir dann Kinderheim oder sowas speziell nochmal fördern.
Ja.
Also da passiert viel.
Okay, das heißt irgendwie doch diese Identifikation mit Werder zum Beispiel, die dazu führt, dass man Werder unterstützt.
Ja.
Die Frage zielt ein bisschen darauf ab, wie kommt Hansaflex denn an neue Kunden? Also geht das? Sprich, werden Sie angesprochen von potenziellen Kunden? Müssen Sie Akquise betreiben? Wie
Ja,
läuft
wir
das?
haben natürlich einen sehr, sehr starken Außendienst. Da haben wir immer viel Wert drauf gelegt. Ich sage auch immer, auch die Kunden in 20 Jahren, die werden noch bei Menschen kaufen und nicht nur im Internet. Also diese menschlichen Beziehungen sind wichtig. Also wir haben einen starken Außendienst, der akquiriert natürlich. Wir haben mittlerweile eine Größe, dass man uns kennt.
Ja.
Ja, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber in Deutschland, in vielen Ländern Europas sind wir Marktführer und dann kennt man uns. Und auch diese internationale Aufstellung, wir sind ja in 44 Ländern, kommt uns zu Hilfe. Denn den Kunden, die woanders eine Produktion aufbauen oder eine Baustelle haben oder so, ja, ihr seid ja auch da und dann läuft das automatisch. Ja.
Gibt es denn richtige Konkurrenten in Leider. Deutschland, viele. Europa, ja. die man auch kennt, oder sind es eher deutlich kleinere Unternehmen?
Es sind große Unternehmen, das sind dann börsennotierte Konzerne aus USA oder Großbritannien. Die sind sehr viel größer, machen aber auch sehr viel mehr als Hydraulik
ja.
und haben auch eine andere Geschäftsphilosophie. Die haben keine eigene Niederlassung, so wie wir, sondern die gehen über Händler und sind gleichzeitig Hersteller, haben also Schlauchfabriken und so weiter. Ja. Das haben wir nicht. Das ist eine etwas andere Philosophie. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele kleine, gerade auch in Deutschland. Aber da stellen wir fest, dass die Nachfolge, viele Schwierigkeiten haben, eine Nachfolge zu kriegen. Uns werden viele zum Kauf angeboten oder zur Übernahme angeboten. Das haben wir früher, mein Vater auch noch, schon mal gemacht.
Ja.
Aber mittlerweile ist es viel einfacher für uns, irgendwo, ich sag mal, einen Betrieb aus der Schublade zu nehmen, zu eröffnen, als umständlich eine Firma zu übernehmen, wo nachher dann doch nichts passt. Ne?
Klar. Ja. Okay, das heißt, es ist eine Mischung aus allen, wie es ja. an neue Kunden geht. Haben Sie da ungefähr was, wie oft werden Sie angesprochen, wie viel müssen Sie akquirieren noch? Ist da vielleicht noch Potenzial? Oder?
Potenzial ist da. Ich schätze mal, dass wir in Deutschland, und da haben wir einen guten Marktanteil, im klassischen Kerngeschäft muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen einschreiten, also die Verbindungstechnik, die Leute vielleicht einen Marktanteil von 25% haben.
Was ist,
also noch viel Luft nach oben.
Was ist möglich, Ihre Einschätzung noch?
Also sicherlich 800 Millionen wäre der deutsche Markt, also sicherlich in Schlauchleitungen und. Aber das ist immer eine Frage, wenn ich jetzt Automobil dazu rechne, dann ist er sehr viel größer. Machen ja. wir gar nicht.
Ja, warum nicht?
Das ist eine ganz anderes Business. Sind wir auch sehr froh drüber. Als ich angefangen habe, 80er Jahre, auch Anfang der 90er noch, da haben die ganzen Schlauchfabriken, die haben sich geteilt, also wirklich in zwei verschiedene Firmen. Eine war Automotive und die andere hat Hydraulik gemacht.
Ja.
Und da haben wir nie Kontakt gehabt. Ich meine, Automobilhersteller sind große Kunden von uns. Wir liefern dann aber in den Maschinenpark, aber nicht in die Autos.
Ne? Okay, und gut finden Sie das, weil?
Gut finde ich, weil, ich weiß nicht, ob Ihr Name noch was sagt, da gab es so einen Lopez-Effekt. Das war so ein Manager bei VW gewesen sein. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ja, der hat die Preise gedrückt ohne Ende. Und das macht keinen Spaß. Da müssen sie Kalkulationen offenlegen.
Ja.
Und dann schreibt ihnen der Kunde vor, was sie verdienen. Und bei den Größenordnungen, die uns die da ging, da kommen sie ganz schnell in eine Abhängigkeit rein. Und das wollen wir natürlich auch nicht.
Nee, klar.
Wie gesagt, ich sagte eingangs, wir freuen uns über viele kleine Kunden viel mehr als über einen großen.
Haben Sie da eine Einschätzung, so wie viel sind so kleinere Kunden und wie viele Konzerne kaufen da? Wie abhängig ist man dann vielleicht doch ein Stück weit, welcher Geschäftsanteil?
Ja, ich würde mal sagen, die unsere 100 größten Kunden zusammen in Deutschland, nein, weltweit, unsere 100 größten Kunden weltweit, die machen keine 10% des Umsatzes.
Okay.
Ja.
Das heißt,
deutlich unter 10% des Umsatzes. Das heißt, selbst wenn da der eine oder andere mal abspringen würde, mag das vielleicht dem einzelnen Betrieb, der einzelnen Produktionsstätte wehtun.
Ja. Die
jetzt viel Arbeit verlieren, aber der Firma insgesamt nicht.
Verstehe. Sie haben es eben schon angesprochen, Sie haben Standorte in mehr als
44
Ländern mittlerweile. Wie sehr spürt man da die Krisen der letzten Jahre und auch die aktuelle Krise?
Erheblich, nicht? Erheblich. Russlandsgeschäft ist ganz dicht. Wir haben also sofort aufgehört, da zu beliefern, haben uns auch von den Gesellschaftsanteilen getrennt. China ist seit fast 3 Jahren, jetzt so 2,5 Jahren, blockiert. Ich müsste dringend hin. Ja, wir haben große Investitionen in China getätigt. Und das würde ich morgen natürlich mal anschauen. Und die Mitarbeiter gerade in China, die haben unter schwierigsten Bedingungen den Laden aufrechterhalten und gearbeitet.
Ja. Wann steht die China-Reise dann an?
So wie die Quarantänezeit da entfällt. Ich habe keine Lust, 14 Tage da irgendwo im Hotel zu fristen.
Nee, also sie
Ja.
haben wahrscheinlich auch Besseres
Ich
zu
habe
tun,
Besseres
als
zu tun.
14 Tage im Hotel zu warten,
Ja.
denn.
Wenn ich mir das wenigstens aussuchen könnte, aber das ist auch nicht der Fall. Ne? Man wird davor eingesteckt.
Das heißt, sie dürfen sich nicht mal ein Hotel aussuchen,
Nein,
in das sie
nein,
fahren dann.
nein. Vom Flughafen direkt in den Bus rein.
Okay, das heißt, sie warten jetzt so lange.
3 Jahre nicht in China.
Und kann das sich irgendwann auf den Standort auch auswirken, wenn es jetzt noch 2 Jahre so
Wir haben
geht?
fantastisches Management da und heute mit der Kommunikationstechnik ist ja vieles möglich.
Ja.
Aber trotzdem, der menschliche Kontakt, das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ja nicht nur fürs Geld oder für den Arbeitsplatz, sondern die arbeiten größtenteils hier auch, weil es ihnen Spaß macht und weil zwischenmenschliche Beziehungen da sind. Und das kann man natürlich nur über Teams und Video nicht so aufrechterhalten.
Was ist denn Ihr liebstes Reiseziel, wenn Sie
Das,
einen der Standorte besuchen?
ja, das ist auch witzig, weil die Frage wird mir sehr häufig gestellt. Es gibt viele, viele schöne Erinnerungen, ja, aus diesen, ja, jetzt 30 Jahren, wo ich im Ausland da so aktiv bin. Ein schönes Ziel, ja. Ich hab viele schöne Dinge erlebt. Das war in China, das war, ach, ich weiß nicht, das erste Mal, wo ich in Prag gewesen bin, aber Prag im Nebel, das war fantastisch, ja. Anfang der 90er Jahre. Das sind so Bilder, die vergisst man nicht.
Nee, klar.
Aber das wirklich Schönste kann ich so nicht beantworten. Hängt auch immer ein bisschen von der Tagesform ab.
Okay, verstehe. Aber es gibt schon Gebiete, Sie können es jetzt ja auch schlecht sagen, sonst sind Sie an einem Standort, den Sie jetzt nicht nennen und werden gefragt, warum Sie jetzt da nicht den schönsten Standort
Also ich
genannt
sag mal
haben.
so, es gibt schon Länder, die sind anstrengender zu bereisen als andere.
Ja.
Ja, also da zähle ich zum Beispiel Indien dazu. Ja, jemand da so aus dem Flughafen raus ist und das dauert einfach.
Das kann ich mir vorstellen. Ich war selbst noch nie da. Ich dachte, Sie können mir jetzt eine schöne internationale Empfehlung geben, so einen Überraschungsgeheimtipp.
Geheimtipp. Geheimtipp, also ein ganz großer Geheimtipp, das hat aber nichts mit Hansaflex zu tun. Ich war 2 Mal schon in Nordkorea.
Okay.
Ja, das ist auch ein anstrengendes Reiseland und das muss man sicherlich auch vorher sich genau überlegen, ob man sich das antun will. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr exotisches Land,
Ja.
wo auch nicht so einfach reinzukommen ist und wo man sich auch nicht frei bewegen kann. Aber was war trotzdem eine sehr beeindruckende Erfahrung.
Wie kommt das, dass Sie sagen, Sie fahren jetzt mal wahrscheinlich in Urlaub
Ja, das war
nach
privat.
Nordkorea?
Als Urlaub würde ich das gar nicht mehr bezeichnen. Also, es war keine Erholung, aber es
Okay.
war privat. Ja, ich war damals mit einer, zu der Zeit mit einer chinesischen Partnerin zusammen und das ist ja praktisch Grenze dann.
Ja.
Und ja, die hat mich da auf die Idee gebracht und habe mich recherchiert. Und die sagte mir, ja, das muss hier so sein wie früher unter Mao in China. Ja, also
Ja.
alles sehr, war hochinteressant. Und da war ich noch einmal da zum Halbmarathon. Das hatte ich Freunden versprochen. Ne? Das wäre
Das muss ich sagen, interessiert mich und fasziniert mich irgendwie total. So eine Reise nach Nordkorea, wie muss ich mir das vorstellen? Sie fliegen aus
Die
China los?
fliegen bis Peking und in Peking können sie entweder mit dem Zug oder mit dem Flieger. Und ab dann ist die Welt eine andere. Ne? Dann fliegen sie mit einer nordkoreanischen Fluglinie. Da gibt es noch Gardinen vor den Fenstern des
Ja.
Flugzeugs. Und so wie sie da sind, nach der Einreisekontrolle, die genauso ist wie in vielen anderen Ländern auch, ja, sitzen sie im Bus mit ihren 2 Reiseführern und die lassen sie dann also eine Woche nicht mehr aus den Augen. Ne?
Ja.
Rund um die Uhr sind sie da
Das
in der
heißt,
Kontrolle.
dürfen Sie selbst entscheiden, wann Sie aufstehen morgens oder gibt es
Ja,
Aufstiegszeiten?
es gibt natürlich Frühstück, Busabfahrt, da muss man sich nicht richten, wie in jeder Reisegruppe.
Ja.
Aber man wird schon überwacht. Ich weiß, einmal hatte ich mir den Magen verdorben abends. Irgendwas. Ich habe gesagt, heute Abend komme ich nicht mit, ich bleibe im Hotel.
Ja.
Ich bin dann 3 Mal angerufen worden auf meinem Zimmer. Man wollte sicher sein, dass ich dann auch in meinem Zimmer
Ja.
bin und nicht woanders.
Verstehe. Okay, und prägt das irgendwie wie auch
Ja,
für.
das sind Erfahrungen, die prägen. Und es gab ein, zwei Momente, wo man so leichten persönlichen Kontakt zu Einheimischen bekommen hatte, kurz auf Englisch angesprochen oder so. Aber ansonsten ist das alles separiert. Viele Dinge, die fallen einem auch gar nicht auf. Da muss ein Dritte sagen, zum Beispiel die Restaurants, in denen wir waren, beim ersten Besuch zumindest, die waren alle im ersten Stock.
Ja.
Das heißt, die Passanten auf der Straße konnten gar nicht reingucken.
Ja.
Auch beim ersten Besuch. Es gab Fernsehen, internationales Fernsehen. auch, also Deutsche Welle, glaube ich, BBC und CNN, aber ohne Ton. Nur das koreanische Fernsehen hatte Ton.
Okay.
Ja, dann haben wir so diskutiert und ich sage, ja, ist das selbstverständlich, dass das so ist, weil die Leute, die euch abhören, die sollen natürlich nicht erfahren, was draußen los ist.
Ja,
Deswegen
klar.
gibt es diese Fernsehprogramme ohne Ton. Ja, vielleicht so viel zu Nordkorea, aber ich kann es jedem empfehlen, also hochinteressant.
Spannend. Okay, aber die Krise, wenn sie jetzt Corona, auch wenn es ein vielleicht vager Vergleich ist, aber Corona hat sicher ja auch getroffen, wie viele andere Unternehmen. Aber jetzt auch noch der Ukraine-Krieg, der Russland-Krieg, das ist ja schon nochmal was gerade auch für Energiepreise zum Beispiel, für Unternehmen, die ein Produkt anbieten, was produziert werden muss, nochmal vielleicht ein bisschen einschneidender, oder?
Ja, einschneidender, ja. Also wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen. Muss ich sagen, da hat auch die Kurzarbeitregelung und sowas, das war gut, keine großen Einbußen. Und wollten also nun in dieses neue Jahr starten und dann kommt der Krieg, der nicht nur dazu geführt hat, dass wir uns von unseren Russischen getrennt haben, sondern auch natürlich, ich sag mal, kaum noch Umsätze machen in der Ukraine, obwohl die Menschen dort oder unsere Mitarbeiter unter schwierigen Voraussetzungen die ganze Zeit weitergearbeitet haben. Aber es sind halt sehr, sehr schwierige Bedingungen. Ein Teil der ukrainischen Kollegen mit ihren Familien sind auch über Polen, ja, mittlerweile jetzt in Deutschland hier angekommen.
Arbeiten die dann bei Ihnen hier vor Ort?
Wir versuchen sie jetzt zu integrieren, nicht? Sprachkurse, Schule, die
Ja.
ersten fangen jetzt zu arbeiten an. Das ist so. Ja, es ist sehr viel Unsicherheit. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass ein Großteil des Edelstahls, auch die wir so verkauft haben oder andere, in der Ukraine produziert wurde.
Okay.
Und die Stahlwerke sind durch den Krieg dicht. Und das führte also über Nacht zu einer Explosion der Edelstahlpreise, was ich noch nie erlebt habe. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Geschäft, auf die Kunden.
Wie ist es in der Produktion da? Gibt wahrscheinlich auch einige Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die selbst zum Militär vielleicht gegangen sind, um das Land zu verteidigen?
Ja, aber das waren. Ich habe jetzt keinen aktuellen Stand.
Ja.
Ich habe aber vor 2 Monaten einfach nachgefragt und da hieß es, ja, Sie hätten jetzt die ersten Einberufungen bekommen. Also für die
Okay.
Kolleginnen und
Ja.
Kollegen. Da kann ich nicht genau sagen, aber sicherlich wird das der Fall sein. Die versuchen, ihr Land zu verteidigen.
Und das heißt dann aber auch für Sie, auch wenn das wahrscheinlich also zweitrangig ist, es geht erstmal darum, das Land zu verteidigen, aber das sorgt ja auch für Unsicherheiten vor dort in der Produktion. Gibt es überhaupt noch eine Produktion da, wo Sie sich darauf verlassen können, oder nehmen Sie alles, was kommt eigentlich, aber haben das auf andere Länder
Ja, wir versuchen
verlagert?
uns natürlich aufgrund der Erfahrung jetzt Corona, Ukraine und so weiter möglichst breit
Ja.
aufzustellen. Wir haben in China investiert, vor Corona schon. Wir haben in Indien investiert, um da also auch zu produzieren. Teile, die wir dann über unsere Niederlassung verkaufen. Und ja, wir sind da international aufgestellt und denke, besser aufgestellt als andere, die dann vielleicht nur von einem Lieferanten abhängig sind. Aber es ist ein schwieriger, zäher Weg. Und letztes Jahr war also schon der Lagerbestand sehr, sehr knapp runter. Lieferketten kommt ja hinzu, nicht? Dann die ganze Containergeschichte, Suezkanal dicht und. Kam eins zum anderen. Ja, war schwer, war schwer.
Wie schnell haben Sie entschieden, Russland zu verlassen und da zu schließen?
Bitte, wann?
Wie schnell
Wie
haben Sie
schnell?
entschieden?
Sehr, relativ schnell. Relativ schnell, weil mir auch die Reaktionen unserer russischen Kollegen da nicht gefallen haben. Ja, das ist natürlich so, wenn Sie in so einem Staat leben, dann sind Sie beeinflusst von der
Ja.
Presse, vom Nationalstolz. Und die wollten vieles gar nicht glauben, was man denen erzählt hat. Obwohl sie sich 2 Tage vorher noch am Telefon mit unseren Ukrainern wunderbar verstanden haben.
Ja.
Ja, die haben auch feiern zusammen getanzt und getrunken und alles. Da ist also kein Hass zwischen den Menschen.
Ja.
Ganz bestimmt nicht. Das waren immer gute Freunde, die sich auch geholfen haben untereinander. Aber diese Kriegsgeschichte, das geht in die Köpfe der Russen, die ich kenne, nicht rein. Das verstehen sie nicht.
Wie viele Leute hatten Sie da?
Ich muss jetzt aus dem Bauch aus sagen, ungefähr 20 in Moskau.
Und Dann haben Sie mit denen gesprochen nach
Ja, mit
dem
der
Dienstschluss,
Geschäftsführung.
mit
Mit
der
der Geschäftsführung.
Geschäftsführung.
Die Geschäftsführung führt das jetzt weiter. Also, wir haben gesagt, wir verkaufen die Anteile, wir haben nichts, wir liefern nicht mehr. Ich habe aber keinen Kontakt, ich weiß nicht, wie die den Nachschub sicherstellen wollen. Also das Wenige, was ich jetzt noch höre über Dritte, ist das am Ende.
Und hätten die Leute vor Ort da in Russland anders reagiert? Hätten sie auch anders, wären sie anders mit den
Nein, also
Unternehmen da
hätten
umgegangen?
diese, ich unterstütze diese Embargo-Politik schon.
Ja.
Ich finde das richtig, dass man da nichts mehr macht. Vielleicht hätte ich es mir dann noch eine Nacht länger überlegt oder so. Ja,
Ja.
ist schon.
Okay, das
Denn
heißt
letztlich
aber.
sind das ja auch Kollegen. Es ist ja auch,
Klar.
ich sag mal, wir sprechen immer von der Hansaflex-Familie, ist ja auch ein Teil der
Ja.
Hansaflex-Familie. Wenn ich die jetzt so fallen lassen muss, tut mir das auch irgendwo leid. Ja.
Wie ist das generell in solchen Zeiten? Haben Sie Nächte manchmal, wo Sie schlechter schlafen, weil Sie irgendwie.
Nee, zum Glück nicht. Ich schlafe immer gut durch und auch lange gerne.
Naja, Sie beschäftigen ja über 4000 Menschen
Ja,
und
viereinhalb bei Hansaflex, ja.
viereinhalb sogar. Und das ist ja irgendwie, also ich bin nicht in der Situation, so viele Menschen zu beschäftigen, aber ich stelle es mir auch schon so vor, dass man einen gewissen Druck irgendwie hat oder zumindest im Hinterkopf hat, dass die Menschen auch davon abhängig sind, dass das Unternehmen einen gewissen Erfolg hat. Da hängen ja zig Familien, zig Schicksale dran, dass es irgendwie
Ohne
läuft.
Frage, das ist so. Und diese Verantwortung, die spürt man auch. Wobei ich sage mal, ich hab das Glück gehabt, ich bin ja in die Verantwortung wirklich langsam reingewachsen. Als ich gestartet bin, da hatte Hansaflex vielleicht 200 Mitarbeiter oder
Okay.
150.
Ja.
Ja, und dieses kontinuierliche Wachstum, das kriegt man ja gar nicht so mit.
Nee.
Ja, schon wieder so ein neuer Betrieb, schon wieder eine neue Firma. Ja, und
Ab wann tritt dieser Zeitpunkt ein? Wann merkt man so, es läuft?
ja, da, wo sie den nicht mehr alle mit Namen kennen und da, wo sie nicht mehr sich auf andere verlassen müssen und andere Entscheidungen treffen, plötzlich, die sie ja letztes Jahr noch selbst getroffen haben.
Kannten Sie die 200 am Anfang noch? Alle mit
Ja,
Namen?
also alle mit Namen will ich jetzt nicht behaupten, aber ich hatte alle Adressen, Telefonnummer unserer deutschen Betriebe im Kopf. Ich kannte die Werkstattleiter, die Geschäftsführer.
Ja.
Das war bekannt, ja.
Wie schnell ging es dann, bis es nicht mehr so war?
Ja, relativ schnell natürlich, denn wenn sie in Mitte der 90er schon in Polen, im Baltikum, in der Tschechei Betriebe gegründet, da hatten sie natürlich immer nur ein, zwei Ansprechpartner. Ja, die Namen kennen sie, die Geschäftsführer, zweite Mann, Techniker, aber den Rest, den tut man sich dann nicht mehr an, sich zu merken, dafür sind es dann zu viele. Und auch zu exotische Namen, ja, also ja, keine Müller, Meier, Schulze. Ne?
Verstehe. Das heißt, wie macht sich der Druck bei ihm bemerkbar dann? Also, oder gibt es Situationen, gerade als der Krieg zum Beispiel ausgebrochen ist, wo vielleicht ihn nochmal bewusst hat, es müssen alle nochmal ein bisschen härter
Ja,
arbeiten irgendwie,
man
dass
hat,
es
heute ist
klappt?
natürlich so, dass oder ich in der Lage bin, wir haben gutes Management. Ich habe gute Leute, gutes Management, wir haben Controlling, wir haben Spezialisten, die sich mit internationalen Geschäft beschäftigen und Fachleute in jeder Richtung. Und die holt man dann natürlich schon zu Hilfe und fragt lässt die mitentscheiden. Oder lässt sie entscheiden auch, obwohl letztlich natürlich immer die Verantwortung ganz oben liegt, das ist klar. Ja, das war auch bei dem Ukraine-Fall so. Ne? Da waren wir uns alle einig, wie wir uns dazu verhalten haben. Ja.
Wie oft müssen Sie denn Leute entlassen?
Entlassen aus wirtschaftlichen Gründen mussten wir zum Glück noch nie.
Aus
Eigentlich,
anderen Gründen?
naja, da ist schon mal der ein oder andere dabei, der dann. Nach der vierten, fünften Abmahnung, also das gibt es ja, sie haben aber bei 4000 Leuten oder bei zweieinhalb in Deutschland, da gibt es immer schwarze Schafe dabei.
Machen Sie
Das
das
ist so.
selbst dann?
Nee, das mache ich nicht mehr selbst. Ich weiß auch früher, die ersten Entlassungen, die ich selber durchgeführt habe oder auch im Arbeitsgericht, das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Aber heute, das ist professionalisiert, das ist ja auch.
Weil sie überlegt haben, dann über das Schicksal derjenigen Person nachgedacht haben oder
Ja, sicher, ich habe über
begründet.
das Schicksal nachgedacht. Warum hat er das jetzt gemacht? Warum hat er was geklaut oder
Ja.
wie auch immer? Ja, aber das mache ich heute nicht mehr.
Okay.
Also das kann jeder bei uns.
Sind Sie froh, dass Sie es nicht mehr machen müssen selbst?
Ja, in solchen Fällen ja. In solchen Fällen könnte ich auch gar nicht mehr. Wenn es zum Arbeitsgericht eingeladen wird, die Vorladung kriege ich teilweise,
ja.
Aber den Mitarbeiter haben sie noch nie gehört, den Namen.
Ja.
Ja, dann müssen natürlich Leute hin, die zur Sache was sagen können.
Ist das mit das Unangenehmste, was man irgendwie machen muss, vielleicht als Vorgesetzter, Leuten zu sagen, es geht hier nicht weiter?
Das ist sicherlich sehr unangenehm, ja. Meine, oft sind objektive Gründe da, wie gesagt, wenn jemand was geklaut hat oder, ja. Das ist klar, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber es gibt ja auch Leute, die sich selbst für sehr fleißig und die Besten halten und besten will keinen, nur Mist verzapfen. Und mit denen solche Gespräche dann zu führen, die erst andere führen, ja, die führe ich ja auch nicht sofort direkt, das ist sicherlich dann schon schwierig. Auch weil ja teilweise ja Freundschaften und lange Beziehungen da sind. Ne? Aber wie gesagt, aus wirtschaftlichen Gründen braucht man auch niemanden entlassen und haben auch nicht vor, das zu tun. Im Gegenteil, wir suchen.
Viele?
Ja.
Haben Sie Probleme, da ja. Nachwuchs oder generell Leute zu finden?
Ja. Aber da können Sie jeden das? Unternehmer fragen. Jeden.
Also,
ich kenne keinen, der da irgendwas anderes erzählt.
Wir hatten noch nie jemanden hier, Leute können mich gerne korrigieren, per Mail oder in den Kommentaren, dann, falls ich falsch liege. Aber ich glaube, wir hatten noch nie jemanden hier, der gesagt hat, boah, ich habe viel zu viele qualifizierte Bewerbungen. Ja. Gab es mal den Zeitpunkt, wo es zu viele gab, oder ist es einfach so fachspezifisch?
Ja, in der Hydraulik eigentlich, Fachleute wurden immer und werden immer gesucht. Also da gibt es viel zu wenig, da gab es nie diesen Zeitpunkt. Ich erinnere mich aber daran, als in den 80er, Anfang 90er, da habe ich die Ausbildung noch selber gemacht bei uns im Hause, da gab es riesige Stapel von Bewerbungsmappen,
ja. Ne?
Hunderte. Und damals haben wir vielleicht 2, 3 ausgebildet pro Jahrgang, heute über 50. Aber da waren solche Zeiten, aber nur für Auszubildende. Es war immer schon schwierig, Ältere zu finden.
Und heute ist es bei Auszubildenden auch schwerer? Oder?
Ja, wir haben offene Ausbildungsstellen. Wir haben offene Ausbildungsstellen. Wobei ich mal sagen, dieses Jahr in Bremen, ich weiß nicht, wo es sonst liegt, vielleicht am Image oder keine Ahnung, Bandenwerbung bei Werder, war es ein bisschen besser. Da hielt sich das ungefähr so die Waage, Angebot und Nachfrage.
Das heißt, die 50 finden Sie immer zur Ausbildung? Oder?
Nein, wir haben offene Ausbildungsstellen. Aber nicht in Bremen, sondern bundesweit.
Und liegt das daran, weil einfach weniger Leute eine Ausbildung machen? Oder wissen Sie gar nicht genau selbst, woran es liegt?
Ich kann es nur vermuten. Ich weiß es nicht. Es gibt viele junge, engagierte Menschen, die aus der Schule kommen, die was lernen wollen, was lernen und dann auch Karriere machen, auch bei uns im Haus Karriere machen können. Also zum Beispiel unser jetziger Vorstand, den habe ich selber ausgebildet vor 20 Jahren.
Ist man noch ein bisschen stolz?
Student, ist man stolz, ja, der hat so einen Vorstand, klasse Mann. Aber es gibt auch viele junge Leute, die haben eine Lehrstelle und nach einer Woche sagen die, bleib mir hier am Arsch. Ich mache was anderes. Ja, dann trennt man sich wieder, nicht? Aber schade um den man dann halt nicht einstellen kann.
Ja, klar. Was sind denn Ihre Tricks aktuell oder was... machen Sie, um gute Leute zu finden?
Ja, da gibt es ja ganze Abteilungen mittlerweile. Recruiting nennt sich das
ja.
Recruiting. Musste ich auch erst lernen. Das, was alle machen. Nicht? Wir schalten Anzeigen, wir sozialen Medien, wir besuchen Messen, wir versuchen in die Schulen reinzugehen. Wir haben eine Prämie ausgelotet für die Mitarbeiter, wenn sie neue Mitarbeiter bringen. Ja. All diese Dinge machen wir.
Ja.
Aber das ist eigentlich noch nicht viel Neues. Wir haben immer schon sehr viel in die Ausbildung investiert. Wir haben eigene Trainings- und Ausbildungszentren. Wir haben Ausbildungsniederlassung, die dann von den Auszubildenden gemanagt wird. All diese Dinge, die haben wir schon längst. Wir bieten nach der Lehre einen Auslandsaufenthalt an. Wer will, der kann ja ins Ausland gehen, in der Auslandsgesellschaft, was viele sehr gerne annehmen.
Das habe ich auch gelesen, da frage ich mich, warum ist das nicht? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen einzigartig an Ihnen. Das, also vielleicht nicht ganz einzigartig, aber es ist ja schon sehr, sehr selten, dass man die Möglichkeit bekommt, ein Jahr
Ja, was ich gerade sagen wollte, die meisten wollen aber alle USA oder Australien. Ne? Das ist also sehr beliebt. Und andere Länder sind dann schon so ein bisschen später.
Was würden Sie denn noch empfehlen dann für Länder zum
Ich kann
Beispiel?
jedes Land empfehlen, wenn man bereit ist, sich auf die Kultur einzulassen und die Sprache.
Verstehe.
Klar, das kostet natürlich Geld, ist Aufwand. Aber für uns ist diese
Sie kostet
Vernetzung
das Geld oder die
untereinander.
Leute kostet es?
Uns kostet das Geld. Der kriegt das bezahlt.
Aber wie läuft das dann? Haben die eine Wohnung dann, die
Wir
sie
stellen
gestellt
dann, ja,
bekommen?
wir, also in der Regel ist das eine kleine Wohnung oder ein kleines Apartment, was denn unser Partner vor Ort dann da irgendwie anmietet. Wir bezahlen Flug und dann Versicherung und dann gibt es ein kleines Gehalt, ja, also
Ja.
keine Millionen, aber ein kleines Gehalt. Und dann wird dann ja oder was, ein halbes Jahr mitgearbeitet. Und da entstehen Freundschaften, da entsteht eine Vernetzung international, die sehr, sehr wichtig ist für uns. Gerade in der Krise, jetzt Corona, haben wir gemerkt, Teams, Video, wie die Leute untereinander weltweit in Kontakt oder die Kontakte genutzt haben und positiv genutzt haben.
Ich habe aber ein paar Ihrer Standorte angeschaut. Ich kann aber sehr, sehr gut verstehen, muss ich ehrlich zugeben, dass die Leute am liebsten in die USA oder nach Australien möchten. Ich habe überlegt, wo würde ich hingehen?
Ja.
Und das sind irgendwie gerade so für die Azubis, glaube ich, aus Deutschland, die Standorte, die am interessantesten klingen, oder?
Ja, Brasilien wird auch noch gerne genommen, aber China war auch gut zu besetzen. Ich fürchte, das wird in Zukunft nicht mehr so sein, aufgrund der Corona-Politik. Wir haben auch schon, wenn jemand Französisch spricht, dann geht er auch gerne nach Frankreich oder Rumänien hatten wir schon, Kroatien, ist auch schön, also viele schöne Länder.
Wenn man dann gute Bewerbungen hat, vielleicht um die besten Leute streiten sich Unternehmen ja gerne auch mal, weil sie mehrere Angebote haben. Wie überzeugt man dann Leute, zu sich zu kommen? Also klar, Sie haben eben ein paar Argumente genannt, aber
Ja,
gibt es noch?
also kann ich gar nicht sagen, weil ich die Einstellungsgespräche für die Auszubildenden gar nicht mehr selber
Insgesamt im
führe.
Unternehmen, Sie stellen ja ab und zu vielleicht auch noch Leute ein,
Naja,
oder?
gut, ja, also bei denen, die ich anstelle, geht es ja letztlich ums Gehalt, nicht? Also, aber das ist natürlich ein Thema. Also, Sie müssen heute als Unternehmer eine ganze Reihe Sozialleistungen oder Leistungen bringen, die oft ja auch gar nicht erkannt werden. Ja? Also bei uns gibt es einen Kaffee umsonst, da gibt es da Obst. Wir haben jetzt eine kleine Kantine, wo wir sponsern. All diese Dinge, Sonderurlaub hier, dies und das, ja. Sind aber Selbstverständlichkeiten geworden. Und wir erleben es ab und zu, dass dann jemand das Unternehmen verlässt, weil er dann woanders vielleicht dann 200 Euro mehr kriegt. Und dann aber irgendwann auch vielleicht sogar wiederkommt und sagt, ja Mensch, die 200 Euro, aber ich musste den Kaffee bezahlen, ich musste die Weihnachtsfeier bezahlen, ich musste dies und das und jenes. Ja, Sachen, die bei uns selbstverständlich sind.
Wenn Sie aber sagen, wenn Sie Leute einstellen, geht es vor allem ums Gehalt, ist das, würden Sie sagen, generell ab einem gewissen Level ist insofern gemeint, vielleicht mehr Berufserfahrung, mehr Personalverantwortung, mehr Verantwortung im Allgemeinen, spielt da das Geld einfach so eine zentrale Rolle, dass da kein anderes Argument
Ja,
schlägt?
also wenn ich einen neuen Vorstand oder Bereichsleiter suchen würde, also Leute wirklich in Top-Führungspositionen, da geht es ums Geld. Die wollen sich dann ja verbessern. Die gucken nicht nur nach dem Geld, keine Frage, sondern die wollen sich oder haben sich auch mit der Firma zu
Ja.
identifizieren und Hansaflex. Das spürt man dann auch, das ist Grundvoraussetzung, aber dann wird auch über Geld verhandelt. Und ich meine, letztlich sollen die ja auch nachher Mitarbeiter führen oder was auch immer. Und dann ist es ja schon wichtig, dass sie dann auch um ihr Gehalt verhandeln können. Ne?
Klar.
Das nicht überziehen, aber auch ihre Position vertreten.
Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie ja nicht studiert, sondern anderweitig Erfahrung
Richtig, richtig. Ich
gesammelt.
habe nach der Schule habe ich Zivildienst gemacht damals, ja, Zivildienst im Krankenhaus Holtheim und dann eine Banklehre bei der Sparkasse. Und hatte ich die Möglichkeit für ein Jahr nach England zu gehen.
Wo waren Sie dann in England?
Ich war in Windsor bei London, also direkt neben der Queen, bei einem Baumaschinenhändler und ja, habe da auch Kontakt zu Hydraulik und Technik und sowas dann gehabt. Die übrigens waren auch weltweit tätig, die hatten Niederlassungen in Afrika, die wir da betreut haben. Ja, und dann bin ich damals danach ins väterliche Unternehmen, ne, so Pick-off, Werkstatt, Schläuche machen, löten, schweißen, feilen, biegen und dann Kunden am Dresen bedienen. Ja, dann durfte ich aber rausfahren zum Kunden, was ausliefern oder Auftrag entgegennehmen. Und habe dann unsere erste Niederlassung in Oldenburg, die habe ich dann 2 Jahre geführt. War ein bisschen stressig, weil ich in Bremen gewohnt habe und die Fahrerei immer, das war nicht so produktiv. Ja, dann bin ich nach Bremen und dann Bremen übernommen, Vertrieb, Leitung, Marketing. Ja, Marketing haben wir dann gegründet. Ja, dann schnell ins Ausland, als dann die Mauer, Wiedervereinigung und dann auch nach Osteuropa und sehr schnell sehr viele Firmen, sehr naiv aufgemacht, aber glücklicherweise größtenteils erfolgreich. Ja.
Und würden Sie sagen, dass heute auch noch möglich ist, so eine Karriere wie Ihre hinzulegen ohne Studium?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich würde, natürlich ist ein Studium nicht schlecht, aber es ist keinesfalls Voraussetzung. Ganz im Gegenteil. Also mir ist einer, ich sag mal, der eine Abendschule Techniker gemacht hat und so weiter und so, der ist mir lieber und der bringt also vielleicht auch sehr viel mehr Voraussetzungen mit. Also ein Überflieger aus der Uni, der dann mit 23, 24 an der Uni kommt, das ist ja heute das Alter,
ja.
Und meint, ja, er wäre jetzt Master und könnte hier Chef spielen. Das wird nichts. Ja? Und ich habe den Leuten, die am erfolgreichsten sind bei uns, die habe ich gesagt, nach der Lehre oder wie auch immer, wenn du was werden willst, dann gehst du mindestens für 2 Jahre in die Werkstatt. Auch wenn du einen kaufmännischen Beruf kriegst. 2 Jahre Werkstatt. Du musst später wissen, von was du redest. Und das hat sich in vielen Fällen bewahrheitet.
Das heißt, bei Ihnen gibt es auch Stellen oder viele Stellen, also ich stoße immer wieder auf Stellenbeschreibungen, wo dann für Tätigkeiten, für die es gar kein richtiges Studium gibt teilweise, trotzdem Studium verlangt wird, einfach weil als Voraussetzung sagen wir, also ich würd sagen zum Beispiel, die besten Assistentinnen oder Assistenten, die ich jetzt kennengelernt habe, die letzten 3, 4 Jahre haben oft nicht studiert. Bei vielen Unternehmen ist aber eine Voraussetzung für diesen Beruf studiert zu haben. Das bei
ja, also Ihnen diese Voraussetzung, so. die haben wir nicht. Ist klar, wenn Sie jetzt ein IT-Programmierer, Spezialist, die haben in der Regel studiert oder ein Steuerfachmann da oder was.
Gut, ja, es gibt Berufe, da muss man Berufe, studieren. Wenn sich jetzt aber jemand so initiativ bei Ihnen bewirbt auf eine Stelle, für die man studiert haben kann, aber nicht
dann gucken muss. Wir uns den Menschen an. Dann gucken wir uns den Menschen an und gucken, prüfen, ob er passt. Ja. Für die Stelle, zum Unternehmen, zu den Kollegen. Aber viele wollen jetzt Ausland, damit sie die Sprachen können, müssen aber bereit sein zu reisen. Das scheitert bei vielen an dieser Reisetätigkeit. Dass wir dann auch Stellen haben, woanders in Deutschland, aber da will dann keiner hin.
Ja. Hansaflex war und gibt sich ja immer noch äußerst serviceorientiert zu den Kunden. Sie sind relativ serviceorientiert, sagen Sie. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen. Woher kommt das? Also wieso sind Sie so serviceorientiert?
Naja, das ist unser Brot- und Buttergeschäft, dieses Ersatzteilgeschäft. Wenn ein Schlauch kaputt ist, ich rede jetzt mal vom Schlauch, kann auch ein anderes Teil sein, dann steht eine Maschine und diese Maschine kostet unter Umständen sehr, sehr viel Geld.
Ja.
Und nicht nur die Maschine kostet Geld, sondern vielleicht auch, wenn es ein Betonmischer ist, mit einer Baustelle, da steht die ganze Baustelle. Und da kommt es auf Minuten an, auf Minuten. Und das ist das, was mein Vater damals schon erkannt hat. Und er war der Erste, der Notdienst hatte, rund um die Uhr, 24 Stunden. Und ich erinnere mich, dass wir als Kind, ich mag vielleicht 6, 7 Jahre alt gewesen sein, ich weiß nicht mehr, wir waren zum Bremer Freimarkt am Sonntag mit der Familie aus Aachen, wir haben in Aachen gewohnt. Und da klingelte das Telefon und er sagte, tut mir leid, Freimarkt fällt aus, ich muss Werkstatt Schlauch machen zum Kunden.
Ja.
Wir haben natürlich geblärt, war klar, mein kleiner Bruder und ich. Aber das hat sich eingeprägt bei mir. Und
da, in dem Moment waren Sie einfach nur enttäuscht.
Ja, ich enttäuscht, dass der Freimarkt nicht da war. Aber das, trotzdem hat sich das eingeprägt und ich weiß, wie wichtig das ist, dann auch kundenorientierte, serviceorientierte.
Haben Sie den Freimarktbesuch nachgeholt dann noch oder war er dann schon vorbei?
Ich weiß es nicht mehr. Wir waren auf dem Freimarkt als Kinder, aber ich weiß nicht, ob es das Jahr war. Ich weiß es nicht.
Okay,
ich
verstehe.
Kann mich erinnern. Aber das ist wichtig und dieses Gehen, das ist bei vielen, also bei den älteren Mitarbeitern, die schon auf 10, 20, 30 Jahre dabei sind, ist das vorhanden. Und den Jüngeren versuchen wir das natürlich auch immer beizubringen. Ne?
Ist es denn insgesamt, Sie kennen es gar nicht anders, als dass Ihr Vater selbstständig war. Ist das, hat Sie das auch so geprägt, dass Sie sich relativ schnell sicher waren? Es gab ein Interview bei Bremen Jetzt, war das, glaube ich, oder ein Porträt über Sie und Hansaflex, wo Sie gesagt haben, dass Ihnen relativ schnell bewusst irgendwann war, dass Hansaflex irgendwie dann auch Ihre Zukunft ist. Also Ihr Vater wollte es sehr, sehr
Ja,
gerne.
mein Vater wollte das ganz gerne und also so würde ich, wie Sie jetzt formuliert haben, würde ich es nicht sagen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, da kommst du nicht wieder raus.
Ja,
Ja?
das ist
Was
auch
aufs
eine.
Gleiche
Ja,
hinausläuft. Ja?
aber Sie hatten wahrscheinlich, Ihnen war ja schon bewusst, dass es irgendwann dazu kommen könnte, zumindest, dass Sie selbst das Unternehmen übernehmen.
Also in dem Moment, wo ich da angefangen habe zu arbeiten, nein. Nein, da würde ich sagen, da habe ich mir diese Gedanken gar nicht gemacht. Da hatte ich andere Probleme. Da musste ich die Technik lernen, die ganzen Bezeichnungen und, ja. Aber ja, es war nie eine bewusste Entscheidung, sondern es war wirklich so ein Hineinwachsen.
Und würden Sie sagen, Sie kennen es nicht anders, Sie haben diese Selbstständigkeit immer, immer gehabt, dass man selbstständig sein auch lernen kann oder braucht man dieses Unternehmergehen?
Ich denke, das braucht man. Also, ob es ein Gen und ob es man gelernt, ich weiß ja gar nicht, ob es bei mir ein Gen ist oder ob ich es gelernt
Ja.
habe. Aber man muss es schon als Unternehmer sich fühlen,
Also
sonst
entweder
funktioniert
gehen
das
oder
nicht.
damit geboren sein
Das ist
praktisch. Ja.
Voraussetzung, ja. Das ist Voraussetzung. Ja. Man muss bereit sein, Risiken einzugehen, auch Entscheidungen zu treffen, auch eventuell mal unpopuläre Entscheidungen. Und auch überhaupt einfach mal eine Entscheidung, egal ob falsch oder richtig, weiß ja keiner, ja, ist ja immer eine 50-50-Chance. Ja, das ist wichtig. Ja.
Verstehe. Dann sind wir auch schon bei der Schlusskategorie angelangt. Das sind entweder oder Fragen oder Sie müssen den Satz vollenden. Joker gibt es
Das habe ich
leider
doch schon
nicht.
mal im Fernsehen gesehen,
Das haben Sie, die haben es bestimmt bei mir geklaut.
ja.
Die nächste Niederlassung eröffnen wir in.
Das würde ich selber gerne wissen. Ich weiß es nicht.
Dann nennen Sie ein Land, wo Sie gerne eine Niederlassung mal eröffnen würden.
Ja, ich hatte ja gedacht, dieser arabische Frühling, das in Nordafrika irgendwann mal, aber das hat sich ja noch also ein bisschen zerschlagen. Ja, wir sind auch noch nicht in Israel. Das ist sicherlich auch noch ein interessanter Markt. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Ich krieg's nicht mehr mit. Ja, ich entscheide das nicht mehr, das machen andere.
Aber Israel wäre jetzt ein Land, was Sie
Ja, warum denn
antworten
nicht?
können. Dann
Ja, wir haben ja auch Partner im Libanon, dann können wir auch in Israel.
loggen wir diese,
Ne?
mit diese Antwort ein. Lieber gute Mitarbeiter entlassen oder schlechte Mitarbeiter einstellen?
Sie können ja nur entlassen, die schlechten, wenn Sie dafür einen guten Ersatz haben.
Gute entlassen oder schlechte einstellen?
Oh. Die Frage stellt sich nicht. Die stellt sich so nicht, weil Sie können in Deutschland schlechte nicht einfach so entlassen. Und gute finden sie nicht.
Na, es
Das
geht ja
ist.
darum, wenn Sie gute Mitarbeiter entlassen, also
Ja.
wenn Sie die Wahl haben, das ist natürlich rein hypothetisch, weil niemand würde gute Mitarbeiter entlassen,
Ist
aber
klar.
lieber gute Mitarbeiter entlassen oder schlechte Mitarbeiter ins Unternehmen holen.
Ja, dann lieber gute einstellen, weil sie müssen wachsen. Ja, wenn sie
Ja.
die schlechten entlassen, dann können sie nicht wachsen, dann können sie bestenfalls noch stagnieren. Und Firmen sind nun mal zum Wachstum irgendwo auch verpflichtet.
Okay. Und
Ja.
dann schlechte Mitarbeiter, die man ins Unternehmen holt, ausbilden oder verbessern oder.
Ja, das sowieso, ja.
Verstehe. Letzte Frage auf Sie bezogen, wieder einen Satz vollenden. Irgendwann gründe ich.
Mein eigenes Altersheim.
Gibt es da schon konkrete Pläne oder ist das?
Ja, es gibt so ein paar Fantasien, das für mehr in meinem Kopf als in dem anderer Köpfe, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit Freunden nachher irgendwie zusammenzieht und da gemeinsam was macht, ja.
Was muss so ein Altersheim dann haben? Gibt es dann irgendwie einen fancy Whirlpool
Ach,
oder
sicher,
irgendwie
natürlich. Und jede Menge hübsche Pflegerinnen und
so?
sowas, ja. Und einen guten Koch, das ist für mich sehr wichtig, ja.
Okay, das heißt, da wird ein bisschen für gespart, dass Sie sich Ihr Traumaltersheim
Naja, also ich will das
ermöglichen.
jetzt nicht als ein Traum, aber es wäre tatsächlich was ja uns alle treffen kann. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen und bei anderen, wie schnell das vorbei sein kann. Und dann möchte man ja auch die letzten Jahre dann noch vernünftig und würdig verbringen, zumal man sich das leisten kann, ja. Viele werden ja in die Situation kommen, dass sie sich das gar nicht leisten können.
Klar. Finde ich, ist eine der coolsten Antworten, die wir hatten bis jetzt, ja, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit
Sehr
und für
gerne.
das Gespräch.